ARD Sounds.
Irgendwie glaube ich, dass wenn man gute Ideen hat, wenn man für die guten Ideen brennt und mit besten Absichten was tun will, dass es dann auch was wird.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Lisa Augustin, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
Ich freue mich auch.
Schön, dass du da bist.
Sehr schön.
Und du hast es geschafft, den weiten Weg von Hof mit der Bahn hierher. Ich habe das schon gesehen in deinem Insta-Account, dass du mit der Bahn unterwegs warst. Wie war's?
Erstaunlich entspannt. Also der Regionalexpress fährt durch von Hof nach München.
Aha. Wie lange braucht der?
4,25 Stunden sowas. Aber das ist wunderbar
Ach,
entspannt. Man muss da einfach nur sitzen und warten, bis man da ist.
Für eine junge Mutter und Unternehmerin ist das wahrscheinlich die entspannteste Zeit der Woche gewesen, oder?
Ja, es wollte niemand was von mir. Ich konnte teilweise in Ruhe E-Mails beantworten, weil das Internet war nicht unbedingt vorhanden.
Wie hast du die restliche Zeit genutzt? Hast du Zeit zum Nachdenken gehabt? Ich nehme an, das ist auch eher Mangelware bei dir in deinem stressigen Alltag.
Also ich habe mir Magazine mitgenommen, die ich schon lange mal lesen wollte. Und tatsächlich habe ich aber ziemlich lange aus dem Fenster geschaut und mir gedacht, krass, ich kenne die Strecke echt gut, weil ich bin die früher immer ins Internat gefahren.
Ins Ski-Internat?
Genau.
Nach Österreich.
Ja, genau. Ich bin mit 14 Jahren ins Internat und bin immer nur an den verlängerten Wochenenden nach Hause gefahren und dann immer mit dem Zug halt wieder Richtung Salzburg, Salzburger Land, zurück.
Das heißt, da kamen auch eine Menge Erinnerungen wieder hoch. Überwiegend positive?
Ja, an die Zugfahrt irgendwie eigentlich schon. Mir ist nie so richtig was Verrücktes passiert. Ich bin da immer mit dem Bayern-Ticket herumgetingelt. Das war alles okay, aber ich finde es im Nachhinein eine ziemlich wilde Zeit, irgendwie mit 14 da so von daheim wegzugehen und so.
Das ist ja eine Strecke. Ist ja nochmal wieder weiter als nach München von Hof aus.
Ja, und man hatte da ja jetzt nicht direkt immer ein geladenes Smartphone in der Hand und so.
Gab's ja nicht.
Ja, also ein Handy hatte ich schon. Aber
hast du gelesen immer auf der Fahrt? Weißt du das noch?
Ich glaube auch größtenteils tatsächlich Hausaufgaben gemacht oder gelernt. Also so viel Zeit hatte man ja da nicht als jugendlicher Skifahrer quasi.
Jetzt bist du ja heute wahrscheinlich relativ entspannt zu mir in die Show auf die Blaue Couch gefahren. Damals ins Ski-Internat auch immer mit einem guten Gefühl?
Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich immer so ein bisschen aus dem Fenster geschaut habe und dann war das ja meistens irgendwie Sonntagabend oder so. Und dann sind immer andere in meinem Alter ausgestiegen und wurden immer herzlich von ihrer Familie umarmt und begrüßt, weil sie jetzt wieder zu Hause waren nach ihrem Wochenendtrip.
Und du bist weg
und
von zu Hause.
Und das habe ich tatsächlich noch so in Erinnerung, dass ich da dann, in eine ganz andere Richtung unterwegs war sozusagen.
Aber was für eine mutige Geschichte im Nachhinein.
Im Nachhinein muss ich sagen, ja. Also damals war das für mich irgendwie so ein logischer Gedanke. Okay, wir sind zu weit weg von den Bergen. Naja, gut.
Du wolltest unbedingt
Skiprofi werden. Dann suchen wir uns halt eine Überlegung. Oder genau. Sehr früh schon habe ich angefangen, Skirennen zu fahren. Und dann sind wir eigentlich jedes Wochenende in die Alpen gefahren. Das war sehr, sehr
anders geht's nicht.
Weit immer. Genau, sehr viel Engagement natürlich auch von meinen Eltern. Und irgendwann, ich will nicht sagen, blieb die Schule auf der Strecke, aber es wurde dann schon schwieriger, das Ganze mit einer Schule in Oberfranken und der weiten Entfernung zu kombinieren.
Da war die naheliegende Lösung natürlich, ins Ski-Internat zu gehen. Warum es dann nicht so ganz geklappt hat mit dem Skiprofi-Dasein und wie alles so gekommen ist, dass du heute Unternehmerin bist, dass du junge Mutter bist, darüber wollen wir sprechen. Mhm. Du hast in der Vorbereitung oder auf unseren Fragebogen eine sehr schöne Antwort gegeben auf die Frage, wie du entspannst. Hast du gesagt, mein Mann ist mein Naherholungsgebiet.
Ja, tatsächlich.
Das habe ich so noch nie gehört.
Ich glaube, es gibt Paare oder Beziehungen, da muss man immer wilde Dinge miteinander erleben und wir sind eigentlich froh, wenn wir mal nichts erleben müssen, sondern irgendwie in unserem Alltag halt Pause machen können.
Kommt wahrscheinlich viel zu selten vor.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Du bist die Frau, die mehr Ideen im Kopf hat als freie Termine im Kalender. Auch das ein Zitat von dir.
Ja, so fühle ich mich manchmal, weil ich habe immer so manchmal das Gefühl, mein Speicher läuft über oder mein Kopf läuft irgendwie über und dann muss ich mich manchmal entweder bewusst hinsetzen und irgendwas aufschreiben und manchmal, das ist nicht strukturiert aufgeschrieben im Sinne von, ich habe jetzt eine To-Do-Liste, die arbeite ich ab, sondern es sind eigentlich eher Ideen, die mal niedergeschrieben werden. Und ich schreibe manche Ideen auch öfter an verschiedene Stellen und irgendwann wird halt aus der einen oder anderen was und aus anderen halt nichts.
Es ist ja auch so, dass meine Erfahrung, Leistungssportlerinnen und Leistungssportler oft dazu neigen, Dinge alleine regeln zu wollen, weil man ja tough ist, man ist ja hart, man ist diszipliniert und man will unbedingt was erreichen. Wie lange hat es gedauert, bis du verstanden hast, dass man nicht, gerade als Unternehmerin, nicht alles alleine schaffen kann?
Lang. So lange, bis man, oder man merkt es dann, wenn es einfach nicht mehr geht. Man wird ja nicht als Unternehmerin ausgebildet. Man ist es ja plötzlich. Ja,
kam bei dir ganz plötzlich, ja, vor 10 Jahren.
Und erst so nach und nach merkt man dann, okay, wir sind zwar schon ein Team, also wir sind ja immer schon ein Team gewesen mit Mitarbeitern.
Deine Mama hat die Siebdruckfirma aufgebaut.
Genau. Und ich habe das ja nie alleine gemacht, sondern ich habe ja, als ich es übernommen habe, hatte ich ja schon Mitarbeiter. Und natürlich waren wir da, wir sind immer so, ja, ungefähr 5 Vollzeitangestellte, aber 10 Personen meistens mit ein paar Aushilfen und Fluktuation hin und her. Und also ich habe dann die Firma übernommen und hatte natürlich schon ein sehr wertvolles Team an Menschen um mich rum, aber man hat das Gefühl, alles halten zu müssen. Also nicht, ja, es geht jetzt nicht um Arbeiten delegieren oder so, sondern von der Verantwortung alles halten
zu müssen. Die hast du dir aufgebürdet.
Genau.
Auf deine schmalen Schultern. Ja. Also wie herausfordernd ist es denn überhaupt zurzeit, also für eine Unternehmerin, Textildruck, Stickerei, T-Shirts, Mode bietet ihr an, du hast ein Kaffeehaus auch noch, in dem man auch wieder was kaufen kann.
Ja.
Wie gut ist die Zeit für so ein vielschichtig aufgestelltes Unternehmen?
Also es ist, glaube ich, keine gute Zeit für eine kleine Nische in der Textilbranche. Aber deshalb sind wir so vielschichtig aufgestellt. Also wir haben deshalb, ich versuche immer Synergien zu nutzen. Also wir hatten schon immer einen Werksverkauf und den wollte ich irgendwie schöner und besser beleben.
Ich habe gesehen, was ihr für coole T-Shirts macht.
Ja, also genau.
Also Fichtelgebirge mit Aufdrucken aus alter Zeit.
Ja, dann war meine Idee, den Werksverkauf nicht nur als Sonderpostenware, Warenlager zu nutzen, sondern eben eine eigene Kollektion mit regionalen Printmotiven zu haben. Dann habe ich plötzlich eine Schachtel von meinem Großvater geöffnet, der quasi auch schon Siebdrucker war, aber auch Künstler und Zeichner und hat ultra viele Motive vom Fichtelgebirge gemalt. Also so richtige Highlights vom Fichtelgebirge. Und die setzen wir jetzt teilweise grafisch um.
Das lohnt sich wirklich, sich das mal anzugucken, diese Motive.
Ja, und das ist auch immer ein Erlebnis, was dann draus wird und für was wir uns entscheiden und so.
Es ist ja auch deshalb schwierig, kann ich mir vorstellen, weil T-Shirts, gerade Textilien, Drucke, diese ganzen Sachen, die kommen aus Indien, aus China und kosten nichts, mehr oder weniger. Und ihr produziert ja im Fichtelgebirge.
Ja, genau. Also wir produzieren die Bekleidung. Darauf lege ich Wert. Kaufen wir auch zu. Also wir nähen nicht die Bekleidung selber im Fichtelgebirge. Das würde, so wie wir strukturiert sind, aktuell nicht funktionieren. Aber wir kaufen sie fair und GOTS-zertifiziert ein. Und wir nähen aber tatsächlich Heimtextilien, Kissen, kuschelige Produkte selber im Haus. Und ja, gleichzeitig kann man bei uns in der Region oder generell in Deutschland T-Shirts und Textilien kaufen, die kosten weniger als ein gutes Abendessen und weniger als der Cappuccino bei uns. Und das führt dazu, dass wir sie auch weniger wertschätzen. Also die Wertschätzung geht logischerweise runter, wenn Dinge nicht mehr viel Geld kosten.
Ist das die größte Herausforderung, vor der so ein kleines Unternehmen wie das eure steht?
Auf jeden
Fall.
Dass
man die Wertschätzung, den Respekt, auch also die Kenntnis der Leute überhaupt wieder zum Vorschein bringt, dass die verstehen, was ihr da tut, dass das natürlich mehr Geld kosten muss.
Genau. Ich glaube, man kann Dinge nur schätzen, wenn man weiß, wie sie produziert werden. Wenn mein Fenster kaputt ist und ausgetauscht werden muss, dann kommt da ein Handwerker, der mir das einbaut. Dann braucht er x Stunden, dann stehen auf der Rechnung Handwerkerstunden, dann denke ich mir, joa, offensichtlich.
Wäre ich mal besser so, Handwerker geworden.
Wenn ich ein fertiges T-Shirt im Laden kaufe, steht da nicht drauf, dass in Indien irgendjemand da wie viele Minuten auch immer dran genäht hat. Es dauert ja nicht lang, aber die nähen halt viele T-Shirts und dementsprechend viele Stunden am Tag.
Viele Kinderhände nähen viele T-Shirts.
Ja,
zumindest und zum Teil.
Auch wenn man sie fair einkauft, GOTS-zertifiziert einkauft, werden die Leute dort am Ende ja nicht reich. Also wir haben einfach dieses Produkt Kleidung irgendwie entwertet durch sehr günstige Preise.
Und das treibt dich um. Ich meine, als Unternehmerin könntest du ja auch schlichtweg sagen, ich muss Geld verdienen. Also verschließe ich die Augen, wo das herkommt, wie das produziert ist. Aber du willst diesen Spagat schaffen.
Ich will vor allem das Wissen der Menschen nicht weiter in Vergessenheit geraten sehen. Also wir machen zum Beispiel bei uns im Unternehmen auch immer mal Betriebsbesichtigungen und manchmal sind die Leute sehr erstaunt, dass bei uns Nähmaschinen stehen, ob wir denn alles mit der Hand nähen. Und dann bin ich manchmal so verwirrt, weil ich mir denke, alles, was ihr anhabt, ist per Hand genäht. Also natürlich nicht mit Nadel und Faden in der Hand, aber ein Mensch sitzt vor einer Nähmaschine und näht dein T-Shirt.
Noch ist es so?
Ja, es wird tatsächlich auch noch ziemlich lang so sein. Es gibt natürlich Nähautomaten und so weiter und so fort, aber das ist in sehr ferner Zukunft.
KI, dieses große Thema, ist das etwas, was euch schon beschäftigt?
Und, ja, sehr.
Und wenn ja, glaubst du, ist es Fluch oder Segen?
Und es wird so suggeriert, dass alles die KI macht. Aber die KI schreibt vielleicht einen lustigen Text, der gleich klingt wie alle anderen Texte, aber sie näht kein T-Shirt am Ende. Und da ist uns irgendwie, ja, da ist es mir sehr dran gelegen, dass wir einfach mit unseren Produkten, mit unseren Themen, die wir bespielen, mit den Sachen, die wir tun, wie wir kommunizieren, mit dem Café, wo wir auch Abendveranstaltungen anbieten, dass wir die Leute darüber subtil, sage ich jetzt mal, aufklären und informieren, warum Textilien Wertschätzung verdienen.
Und offensichtlich funktioniert das ja ziemlich gut. Du wirkst sehr, sehr zufrieden, zumindest jetzt in diesen 30 Minuten, die wir uns vielleicht kennen. Fragst du dich manchmal, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du Skiprofi geworden wärst?
Ja, aber nur manchmal, ehrlicherweise.
Also, und dann? Was denkst du dann?
Ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Bevor ich hier rein bin, habe kurz meine Nase in die Sonne gehalten und dachte mir, ich bin wirklich sehr zufrieden. Und ich denke schon manchmal drüber nach, Mensch, wie wäre denn das gewesen mit dem Skisport? Aber irgendwie ist es ist halt jetzt so und es ist gut, so wie es ist. Ich bin glücklich, dass ich das machen darf, weil es ist auch ein hohes Gut, so ein Unternehmen weiterführen zu dürfen.
Absolut, aber auch eine große Verantwortung und dann eben auch noch als junge Mutter mit einem jungen Vater dazu, der auch Vollzeit arbeitet. Das ist eine Aufgabe für eine Familie, die alleine ja schon reicht.
Ja, und wir schrecken auch nicht zurück vor ehrenamtlicher Tätigkeit aller Art. Das fällt uns immer wieder auf. Aber wir mögen das einfach irgendwie auch für den Ort was zu tun oder halt da irgendwie
engagiert zu sein. In der Kommunalpolitik bist du tätig, ne?
Ja, genau. Ich bin im Stadtrat, mein Mann ist im Kirchenvorstand.
Man hat ja sonst nichts zu tun.
Ja, genau. Und wir haben eine bezaubernde kleine Tochter, die uns zusätzlich auf Trab hält.
Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist heute auf der blauen Couch und wir wollen dich natürlich so gut wie möglich persönlich kennenlernen und zu dem Zweck. Lisa, schreibe ich einen Lebenslauf für jeden Gast, habe ich ihn natürlich auch für dich versucht, den gebe ich dir.
Bin sehr gespannt.
Du liest ihn vor, kennst ihn nicht und sagst mir dann danach, ob der so passt oder ob du den zerreißen musst.
Ja.
Bitteschön.
Ich heiße Lisa Augustin und bin immer auf der Suche. Als junges Mädchen habe ich meinen Traum verfolgt, Skiprofi zu werden. Der Leistungssport hat mich sehr geprägt und ich habe viel für mein Leben als Unternehmerin gelernt. Die Übernahme der Siebdruckerei meiner Mutter kam viel schneller als geplant. Mit der Firma suche ich heute nach meinem Platz zwischen Kunst und Kommerz. Ich bleibe flexibel und baue mir neue Standbeine auf, wenn alte wegbrechen. Als Sportlerin habe ich gelernt, dass Aufgeben keine Option ist. Ich bleibe stark und möchte aber weich im Herzen bleiben. Und ganz wichtig, ich will mir immer Zeit für das nächste Abenteuer nehmen.
Was sagst du?
Ich gehe da mit, durchaus. Ja. Zwischen Kunst und Kommerz ist tatsächlich die größte Suche, glaube ich.
Mit Textilien,
genau.
Ja, über die Motive deines Großvaters haben wir schon gesprochen, die ihr auf T-Shirts druckt. Was ist da noch so? Womit könntest du mich jetzt catchen, dass du sagst, kauf dir das unbedingt von uns?
Ah, das ist meine größte Schwäche. Kauf unbedingt irgendwas, kann ich überhaupt nicht. Und zwar deshalb, weil das beschreibt genau die Tätigkeit zwischen Kunst und Kommerz. Es gibt ganz viele Labels, Modelabels, Firmen, Startups, die sich als das Nachhaltigste und Beste und Tollste beschreiben. Und ich bin immer der Meinung, wenn man Nachhaltigkeit ehrlich spielt, dann müsste man sagen, kauf erstmal gar nichts und nutze, was du hast. Und ich bin tatsächlich auch so aufgewachsen, erstmal zu gucken, was wir denn noch haben, ob wir den Schrank irgendwie umbauen können und neu aufbauen können.
Schon klar, dann aber als Unternehmerin musst du verkaufen.
Ja, und das ist genau meine Problemlage. Und was machen wir? Wir bieten langlebige Produkte. Wir haben den Anspruch, dass wenn man sich bei uns regional produzierte Kuscheldecken kauft, in 3, 4, 5 Jahren immer noch die gleiche Kuscheldecke für den Partner nachkaufen kann oder für den Hund oder für das Kind oder was auch immer. Aber wir sind super schlecht darin, den Leuten zu sagen, schmeiß die alte Kuscheldecke weg und kauf noch eine neue.
Weißt du, was ich mir gerade denke? Es ist großartig, großartig, dass es Unternehmerinnen wie dich gibt, aber auf der anderen Seite, ihr müsst ja auch leben davon.
Ja.
Und du musst Menschen, die bei dir arbeiten, ja auch bezahlen können.
Ja, genau, das ist der Punkt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir es schaffen, unsere vielen, vielen Standbeine, die wir haben, quasi so parallel zu bespielen, dass es eben nicht nötig ist, permanent in Sales zu laufen, 10% hier, 15% da, den Leuten Ware hinterher zu schmeißen, sondern wirklich langsam und stetig so wachsen zu können, dass wir quasi ja einfach unsere Herzensprojekte nach und nach weiterentwickeln können.
Wenn das so funktioniert, super. Sag gerne mal, wie eure Modelinie heißt. Ihr habt eine eigene Modelinie auch, ne?
Genau, also unsere Marke ist Schotteria. Modelinie nenne ich es ungern. Ich nenne es immer Regionalkollektion, weil es quasi regionale Printmotive sind. Mode deshalb, weil Mode suggeriert auch immer schon wieder Farbtrends. Irgendwas ist alle 6 Wochen neu oder so. Das sind wir nicht. Wenn man bei uns ein Shirt kauft, kauft man das, weil einem der Print gefällt, der Druck gefällt, weil man vielleicht das Handwerk dahingehend schätzt. Okay. Und das Shirt darf dann passen, jahrelang passen und zeitlos sein. Und ja, ich weiß, das widerstrebt sehr dem normalen wachstumsorientierten Unternehmen, aber ich glaube, das ist zukunftsfähig.
Nochmal, wenn das für euch funktioniert, großartig. So soll es sein.
Ja.
Das ist dein Unternehmen. Lass uns mal gucken, wie das alles so gekommen ist, Lisa, auch, dass du Unternehmerin geworden bist. Du hast zum Beispiel auch eine Ader für die schönen kleinen Dinge des Lebens. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Du hast in der Vorbereitung gesagt, ich möchte Zeit haben für den vorbeiflatternden Schmetterling. Das sind diese kleinen Dinge, die man viel zu häufig übersieht, wenn man in der Mühle des Alltags drin ist. Kommst du dazu, sowas wirklich noch wahrzunehmen und auch zu genießen?
Ja, also ich glaube, für meinen Alltagsstress und Druck oder Zeitdruck, den man sich teils selber macht, teils kommt er ja auch von außen und ich will jetzt sofort irgendwas. Man hat nicht immer die Kraft, sich da abzugrenzen oder rauszuziehen, aber was ich schon immer gut konnte eigentlich, war kurz mal stehen zu bleiben und durchzuschnaufen oder aus dem Fenster zu schauen oder mich zu freuen, wenn irgendwo eben der Schmetterling kommt. Und mich begeistert es so, wenn ich mit meiner 2,5-jährigen Tochter quasi unterwegs bin und die wirklich jede Schnecke, jeden Schmetterling, jede Ameise und alles sieht.
Und staunt.
Weil, ja, und staunt. Und dieses kindliche Staunen, das begeistert mich eigentlich noch mehr. Und das hatte ich auch im Kopf in der Vorbereitung, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich so viel wichtiger wie die große Reise im Sommer, um 3 Wochen Urlaub zu machen. Das ist auch schön und auch nötig und nur mit Schmetterlingen beobachten holt man sich wahrscheinlich nicht genug Energie. Also man muss schon irgendwann mal komplett raus. Aber diese Alltagspausen sind, glaube ich, sehr wertvoll.
Ja, und es ist wichtig, diese Momente zu erkennen und zu genießen. Was meinst du mit diesen Abenteuern, die du immer wahrnehmen möchtest?
Ich glaube, man darf nichts für unmöglich, oder wie soll ich denn sagen? Also man muss, glaube ich, manche Dinge einfach mal machen.
Und sag mal ein Beispiel.
Gerade als Unternehmerin ist es schwer, sich Urlaub zu nehmen oder Urlaub zu machen. Also den muss man wirklich eintragen, weil von selber passiert der ja nicht. Und ich hatte irgendwie die Schnapsidee, dass ich unbedingt mal wieder auf die Biennale nach Venedig wollen würde. Unsere Tochter war damals, jetzt muss ich kurz überlegen, 6, 7 Monate alt und hat geschrien, sobald wir mit dem Auto die Ortschaft verlassen haben. Also war jetzt Autofahren nur bedingt eine Option. Und naja, dann haben wir halt mal so ein bisschen überlegt und sind irgendwie, ja, halt dann am Ende beim Nachtzug gelandet. Und naja, Zugfahren mit einem Kleinkind könnte man schon mal machen. Und sind halt unerschrocken an die Sache ran. Und am Ende war es ein wildes Riesenabenteuer. Ich weiß nicht, ob mein Mann diese Zugfahrt mit uns nochmal wiederholt.
Oh Gott.
Aber im Nachhinein.
Weil die Kleine die ganze Zeit geschrien hat?
Nein, die Kleine fand es super. Die hat durchgeschlafen bis Venedig. So lange hat die noch nie geschlafen in dem ganzen Leben.
Aber warum war es dann so schlimm für ihn?
Ja, weil halt diverse Züge ausgefallen sind und wir irgendwann noch mitten in der Nacht um 3, glaube ich, noch immer nicht in unserem Nachtzug waren, aber schon in Salzburg, weil wir sind dann quasi mit der Regionalbahn dem Nachtzug hinterher gefahren, weil der quasi nicht von dort gefahren ist, wo er eigentlich hätte fahren sollen. Und es war richtig wild und es war die erste Woche des Oktoberfests in München, das war super. Und genau, also es war spannend halt und skurril und...
Aber du würdest es wieder tun.
Aber irgendwie war es cool im Nachhinein.
Ja, es sind so die Sachen, von denen man ja im Nachhinein dann auch zehrt, weil man dann Geschichten erzählen kann.
Genau, also wir werden es nie vergessen.
Lass uns mal ein bisschen biografisch vorgehen. Du bist geboren 1990, ne? Mhm. Wann hast du Geburtstag? Oder wolltest du das nicht
September.
Sagen?
Im September.
Genau. Willst du den genauen Geburtstag nicht sagen?
1. September.
Okay, am 1. September 90
in 1990.
In Münchberg im Landkreis genau. Hof. Dann bist du aufgewachsen in Schwarzenbach an der Saale, mhm. was im Fichtelgebirge liegt. Der Papa hatte, oder weiß nicht, hat immer noch ein Sportgeschäft?
Nee, genau, der hatte ein Sportgeschäft und im Endeffekt aufgrund der, wie soll ich denn sagen, Online und Co. Ladensterben hat er irgendwann dann auch okay. eigentlich aufgehört quasi.
Ja. Die Mama und der Papa beide sehr passionierte Skifahrer gewesen.
Auf jeden Fall.
Ja. Die haben sich getrennt, da warst du ein Teenager.
Ja, genau.
Ja. War das eine schwierige Zeit? Also ein Mädchen in der Pubertät und dann trennen sich die Eltern, das geht ja selten mit Harmonie einher.
Ja, also das war so... Mal so, mal so. Ich glaube tatsächlich, dass da das Internat eigentlich viel Gutes hatte, weil...
Da warst du schon im Sportinternat.
Ich, genau, das war eigentlich genau die Phase, wo ich im Internat war und ja, es nicht mitzubekommen ist jetzt auch gelogen, aber irgendwie hat es mich, glaube ich, vor viel verschont.
Hast du es verdrängt?
Ja, es war irgendwie, das klingt jetzt so hart, aber es war in dem Moment nicht... Ja, nicht relevant, klingt jetzt sehr wild, aber halt, man hat das Problem tatsächlich weniger vor Augen.
Und du hattest ja deinen großen Traum, du wolltest genau. Skirennfahrerin werden, Skiprofi werden, bist deswegen eben nach Saalfelden, glaube ich, in Österreich
genau,
gegangen, Skiinternat. Ja. Und da kommt jetzt das Mädchen aus dem Fichtelgebirge,
oh ja.
was für die ganzen Jungs und Mädels aus den Alpen noch nicht mal richtige Berge sind.
Ja, ist vor allem sehr lustig, wenn man sich vorstellt und sagt, ich bin aus dem Fichtelgebirge, dann überlegen die... Welches Gebirge im Alpenraum kennen wir denn nicht?
Weil die gar nicht wissen, dass es ja, da in Oberfranken auch Berge gibt.
Wieso das Gebirge
gibt.
Heißt? Was ist denn euer höchster Berg?
Wie schwer war es denn da am Anfang, überhaupt ja. sich reinzufinden? Es gibt ja so ein paar so Internatsserien. Wie heißt diese Serie über dieses Skiinternat?
Ist es nicht Gastein oder so? Aber
ja,
also in Gastein ist es auf jeden
ja.
Fall, genau.
Und da gibt es ja auch ein Mädchen, glaube ich, die eben nicht aus den Alpen kommt. Und
ja,
die ist
oder
auch besonders schwer.
Ja, zumindest nicht. Oder ich glaube sogar direkt aus dem Dorf oder so und eben nicht aus irgendwie. Ja.
Wie war das für dich am Anfang?
Also ich bin da relativ unbedarft eigentlich reingestolpert, weil wir haben uns zu Hause darüber unterhalten, dass es wahrscheinlich schwierig wird, den Sport in diesem Maß weiter zu betreiben, wenn ich am Gymnasium bleibe. Also in Münchberg damals. Und dann hat man überlegt, was sind Alternativen, Gastfamilie, Internat und so weiter. Und dann bin ich halt mal zu dieser Aufnahmeprüfung hin.
Und da haben sie dich genommen.
Und dann haben die mich halt genommen.
Überraschenderweise.
Und dann war die Aufnahmeprüfung, glaube ich, Ende der Saison, also irgendwie April oder so. Und dann war ein erster Termin im Juli und im September ging es ja dann los mit der Schule. Und der erste Termin im Juli, da wurde dann schon deutlich krass, die kennen sich echt alle von den Rennen in Österreich halt. Und wir waren
dann
zu
nur
zweit.
Österreicherinnen und
wir waren zwei Deutsche. Also einer kam quasi aus der Nähe von Rosenheim.
Und die andere
und
aus dem Fichtelgebirge.
Die andere zwar noch aus Bayern, aber naja.
Kim schneidest du hier?
Ja, genau. Also das war wirklich wild, aber man ist ja dann in zwei Bettzimmer gleich untergebracht worden, also... Sobald man quasi ins Internat eingezogen ist, hatte man ja eine Zimmerkollegin. Und dann bestreitet man einfach den Alltag gemeinsam. Man ist in einer Klasse, in einer Trainingsgruppe.
Du warst 14 damals.
Genau.
Hast du da mithalten können am Anfang?
Ja, die
ich
waren
meine,
ja alle 14 erstmal.
Warst du die Beste mit Abstand und dann kommst du dahin.
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, schon. Also, weil ich war ja nicht im Fichtelgebirge isoliert, sondern wir sind ja, also man fährt ja quasi schon im Alpenraum dann Jugendrennen und so. Also... Das war eigentlich schon klar, dass ich da mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau bin. Das Coole daran war, das war ja nicht nur das gruselige Internat, sondern man hatte plötzlich Leute, die für die gleiche Sache brennen. Und das war mir eigentlich neu. Also ich war ja immer der Außenseiter in meiner Klasse, weil die irgendwie immer am Wochenende mit ihren Eltern im Skiurlaub war oder so. Und,
das haben die nicht verstanden, auch an der Schule wahrscheinlich nicht.
Ja, das wurde nicht so gut kommuniziert. Also da hat keiner... Ich glaube, es hatte keiner ein Bewusstsein dafür, dass es wichtig wäre, das gut zu kommunizieren.
Es ist ja immer noch ein Problem bei uns in Deutschland, dass du mit Sport oder wenn du mit Sport was erreichen willst, werden dir an den Schulen oft Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Das wird nicht immer noch nicht überall gefördert.
Ja, also es gibt tatsächlich inzwischen Partnerschulen des Leistungssports und interessanterweise ist mein Gymnasium in Münchberg eine.
Dann seid ihr eine Ausnahme.
Genau, ich kann jetzt habe jetzt kein ganz aktuelles Wissen, weiß aber, dass es mit Schulbefreiungen auf jeden Fall da einfacher wird. Und ja, man da schon viel machen kann, aber in Deutschland, es trennt sich die Spreu sehr früh vom Weizen und ich denke mir manchmal, das ist irgendwie zu früh. Also,
Jetzt warst du offensichtlich ja ein Riesentalent. Warum hat es dann eben doch nicht ganz geklappt? Warum wurdest du dann, du hast es im Vorgespräch gesagt, gnadenlos aussortiert mit 16?
Ja, also es werden halt in Deutschland, ich sage jetzt einfach mal 10 Leute pro Jahrgang oder 8 bis 10 Leute pro Jahrgang gefördert. Und wenn man halt Elfte ist, dann halt nicht. Also wenn man halt quasi genau dahinter ist, dann fällt man halt als Erste raus. Ich war dann noch die ersten Jahre in dem Jugendbereich quasi in so einer Art erweiterten Kader, wo man schon versucht hat, nochmal so ein bisschen so ein Sprungbrett zu schaffen für den Kader. Aber als dann irgendwie klar war, das wird jetzt nichts mehr mit der, war auch die Unterstützung weg. Also die, ja, ich sag jetzt mal mentale Unterstützung.
Aber der Moment, als die dir sagen an der Schule, sorry, bis hierhin und nicht weiter, wie schmerzhaft ist das? Bricht deine Welt zusammen?
Also das Gute an der Schule war, dass die sportliche Leistung von der Schule entkoppelt war. Das heißt, ich bin quasi, ich habe in der Schule ganz normal Matura gemacht, das österreichische Abi. Aber es war dann eher auf deutscher Seite, dass man im Kader irgendwann gesagt hat, okay, das wird mit dir dann nichts mehr. Und dann war das schon, ja, im ersten Moment natürlich ein Rückschlag, aber es hat auch fast ein bisschen Druck gelöst oder jahrelangen Erfolgsdruck erstmal gelöst. Und dann hat sich bei mir das eigentlich so verändert, dass ich mit Liebe und Begeisterung den Sport weiter betrieben habe. Für mich einfach. Man macht ja dann irgendwann halt auch den Führerschein, lernt viele Leute kennen und dann hat sich eigentlich so eine Gruppierung ergeben, wo man einfach weiter auf Rennen gefahren ist.
Das klingt jetzt wahnsinnig vernünftig und erwachsen, wie du das erzählst. Ich glaubte das aber nicht so ganz. Wenn du für eine Sache so brennst und vom Fichtelgebirge nach Österreich gehst, auf ein Skiinternat, dann, also, das nehme ich doch nicht einfach so hin, wenn die mir dann sagen, bis hier noch nicht weiter.
Ja, aber ist es nicht einfach nur realistisch? Also.
Aber hast du es wirklich so aufgenommen? Hast du gesagt, ja, okay, dann halt nicht.
Ich glaube, es gab nicht dieses eine Gespräch. Es gab eher so Situationen, wo man gemerkt hat, okay, bring's in deren Augen nicht mehr.
Aber hast du es denn selber auch so gesehen, dass du es nicht bringst?
Naja, man fängt dann schon an, halt an sich zu zweifeln und in gewisser Weise orientieren die sich ja nur an Fakten. Also Ergebnisliste XYZ, da wurde sie so und so vielte und so weiter. Also man wird dann anhand von Fakten aussortiert und dann kann man schon sagen, aber ich weiß, eigentlich bin ich und so weiter. Aber also der Umgangston ist da einfach sehr, sehr rau. Also
würdest du es nochmal so machen oder sagst du mit dem Wissen von heute eher nicht?
In der Tat, also ich finde es für mich war es ein super Weg und ich bin sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass ich das machen durfte. Aber tatsächlich denke ich oft drüber nach, wenn es darum geht, meine kleine Tochter auf Ski zu stellen. Mhm. Und ich denke mir dann, oh je, wenn die dann auch noch begabt ist.
Vermutlich.
Was machen wir denn dann mit der? Also ich hoffe, dass sich da im Sport einiges tut und dass wir es irgendwie schaffen, eine breitere Sportförderung auf die Beine zu stellen. Ich glaube, Skialpin ist dann nicht die einzige Sportart, wo das so ist, sondern wir brauchen eine breitere Sportförderung, mehr Masse bis in ein höheres Alter und eine Spezialförderung erst ab einem höheren Alter.
Weil viele natürlich dann komplett aufhören.
Ja, genau.
Und gar nichts mehr machen.
Wenn ich überlege, wer mit mir damals in diesem erweiterten Kader war, dann fährt da genau keiner mehr. Und das ist
schade.
Halt auch schade, ja,
schade.
Und das ist auch Richtung Trainerentwicklung schade.
Was hast du denn aus dieser Zeit des Leistungssports, der auch natürlich der Quälerei, der Disziplin, der harten Arbeit für dein späteres Leben, für jetzt als Unternehmerin gelernt?
Puh, ich glaube meine ganze Alltagsresilienz. Also ich habe unglaublich viel Durchhaltevermögen natürlich durch den Leistungssport erworben und ja, so Sachen wie Selbstdisziplin natürlich, aber auch Problemlösekompetenz würde man es, glaube ich, fachlich richtig nennen, weil ich einfach ja halt in gewisser Weise auf mich allein gestellt war und halt gucken musste, wie das jetzt hier so funktioniert.
Wie wichtig ist es, diese Resilienz, die du angesprochen hast, dass man auch lernt, dass man durchaus hinfallen kann, dass man scheitern kann, was ja bei uns in Deutschland immer noch schwierig ist. Möglichst keine Fehler machen, nur ja nichts zugeben.
Ja.
Aber als Unternehmerin ist das, gehört es dazu. Das hast du ja auch gelernt durch den Sport.
Auf jeden Fall. Ja. Und auch eben, wie wichtig und wie gut es sein kann, weiterzumachen. Also man lernt ja besonders gut eigentlich durch Fehler. Natürlich kann man sagen, es wäre besser, den einen oder anderen Fehler nicht zu machen. Aber
zumindest nicht zweimal.
Ja, zweimal ist dann immer doof. Aber es gibt in Deutschland ja jetzt auch in der Startup-Szene viele so Fuck-Up-Nights. Und ganz ehrlich, manchmal denke ich mir, wenn dann da die quasi Fuck-Ups präsentiert werden, dann denke ich mir immer,
Wie würde man das auf Deutsch formulieren, die Fuck-Up-Nights?
Oh,
wo man von seinen Fehlern erzählt oder von dem, was schiefgegangen ist.
Ja, genau. Also es wird versucht, eine Fehlerkultur zu etablieren und dann trifft man sich auf Podiumsdiskussionen und Leute erzählen vom Scheitern und ermutigen dadurch ja andere. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die scheitern sehr, sehr früh. Also neulich habe ich ein Gespräch mir angehört, wo jemand gesagt hat, und dann kamen da ultra viele Briefe vom Finanzamt. Naja, ja.
Und überraschenderweise muss man Steuern zahlen.
Und das finde ich dann manchmal ein bisschen schade, weil ich mir denke, boah, der Weg als Unternehmer wird fast schon hart. Und auch wenn du dir jetzt zwei so Abende da gegeben hast, dann wird er immer noch hart. Und
klar, aber ein bisschen Naivität ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dass man sich auch Dinge traut als junger Mensch, die man sich später vielleicht nicht mehr trauen würde, ist doch gut, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und ganz oft denke ich mir, man muss einfach unerschrocken mal machen, weil es könnte ja auch klappen.
Nicht, genau so. Nicht nur reden und nicht nur irgendwie die Schissbuchse voll haben, sondern einfach mal machen. Ja. Sich was trauen.
Genau.
Das ist die Essenz einer Unternehmerin.
Ja, am Ende wahrscheinlich schon. Und man ist ja den ganzen Tag eigentlich nur damit beschäftigt, Probleme zu lösen. Und zwar Probleme von klein, wie die Glühbirne geht nicht, bis hin zu groß, der Kunde springt ab, weil XYZ.
Ist das etwas, was du in deinem BWL-Studium in Innsbruck gelernt hast?
Nicht im Lehrsaal. Also tatsächlich, das BWL-Studium war cool und hat mich, glaube ich, dahingehend gecatcht, dass ich das Unternehmen meiner Mutter ja so ein bisschen im Hintergrund hatte und mir immer überlegt habe, wie macht die denn das eigentlich? Oder wo sind die Kennzahlen, die wir da jetzt lernen im Unternehmen?
Weil du gerade gesagt hast, nicht im BWL-Studium. Wo hast du es denn dann gelernt?
In der Kneipe.
Wo du gearbeitet hast?
Nee, nicht wo ich gearbeitet habe, sondern wir hatten eine unglaublich coole, kleine Freundesgruppe, kleinen Freundeskreis an, keine Ahnung, 5, 6, 7 Leuten, wo wir tatsächlich super oft zusammensaßen und laut und hitzig diskutiert und debattiert haben. Und ich denke eigentlich oft an diese Zeit zurück, weil das einerseits super viel Durchsetzungsvermögen im Gespräch gelehrt hat und andererseits aber auch ein, ich lasse die Meinung des anderen jetzt mal stehen. Wir haben irgendwie einen kritischen Diskurs, aber irgendwie sind beide nicht ganz falsch und wir können uns beide noch akzeptieren.
Ich finde das großartig, dass du das neben dem Studium gelernt hast, weil in der Ausbildung, in der Schule kommt es viel zu kurz bei uns.
Auf
Diskussionskultur
jeden Fall.
Überhaupt, sich mal hinstellen, eine Rede halten.
Ja.
All diese Sachen, die in anderen Ländern selbstverständlich sind, lernst du bei uns in der Kneipe. Was saucool
ist. Ja, Lebensschule.
Absolut. Du hast dann vor 10 Jahren die Firma der Mama übernehmen genau. müssen letztendlich, weil es ging um große Investitionen,
genau.
die wohl nur getätigt werden sollten, konnten, wenn du damit einsteigst. Also
ja, nicht unbedingt. Ich kam dann nach dem Studium ins Unternehmen zurück. Ich habe in meiner Bachelorarbeit schon den Praxisteil im Unternehmen quasi geschrieben und hing da dann so mit der großen Fußzehe schon ein bisschen drin. Und dann ging es darum, dass meine Mutter überlegt hat, sie müsste die Produktionsfläche erweitern. Sie würde gerne genau größer werden, tatsächlich auf unsere Produktion ein Stockwerk draufbauen. Und dann hat sie gesagt, puh, ich will dich nicht unter Druck setzen, aber ich mache das eigentlich nur, also ich kann das nur machen, wenn du es übernimmst.
Und da bist du gleich eingestiegen.
Genau, also dann kam ich dazu.
So,
und nicht rechtzeitig Nein gesagt.
Jetzt bist du Mitte 20, übernimmst Unternehmen der Mama und sitzt gleich auf einem Riesenberg Schulden. Wie fühlt sich das an?
Ja, als Unternehmer beschreibt man das immer als Investition.
Ja, schon klar. Hast du ja noch jüngst Unternehmerin und hast gerade angefangen.
Naja, also tatsächlich ist es, ich meine, das ist jetzt, also man nimmt es wirklich nicht als Schulden wahr, weil es ist ja tatsächlich was arbeitet. Also das eine geht ja ohne das andere nicht. Ich brauche ja das Gebäude, dass ich das tun kann, was ich will. Was in dem Fall vielleicht ein bisschen ungünstig war, dass einige der Großkunden, weshalb wir expandiert haben, innerhalb kürzester Zeit ihre Unternehmensstruktur verändert haben und die Aufträge, die wir für die produziert haben, abgezogen haben.
So, das macht es nicht unbedingt besser.
Nee.
Und die Verantwortung ist da? Du musst die Kredite bedienen?
Genau.
Wie viele schlaflose Nächte?
Ich habe einen sehr robusten Schlaf, scheint mir.
Gott, bist du cool! Gott, bist du cool! Das gibt's doch überhaupt nicht!
Naja, also ich habe tatsächlich einen Spruch von meiner Mama und der heißt, was würde Jammern nützen?
Richtig, aber
Weil was
machen wir?
Das
ist ja nicht alles so rational im Leben.
Naja, aber dafür habe ich ja einen kreativen Beruf. Nee, tatsächlich ist ja die Frage, okay, das ist die Ausgangslage, aber wie lösen wir es denn jetzt?
Aha.
Und an Ideen hat es noch nie gemangelt. Also haben wir uns halt überlegt, wie können wir uns so aufstellen, um einfach diese 3, 4, 5 Großaufträge, Großkunden aufzufangen. Und wir haben es leider, aber Gott sei Dank, mit so Ideen wie Shirteria, unseren Fichtel-Shirts, Regionalsponsoring,
Anna Blume Textilmanufaktur, das Werkstattladencafé,
genau, unseren ganzen Standbeinen aufgefangen.
Ich bin zutiefst beeindruckt und ich frage mich, wie man das hinkriegen kann, da so cool zu bleiben. Weil du sagst, du hast deinen gesunden Schlaf und es gab sicherlich Zeiten, wo die Mama gesagt hat, wie kommen wir denn da jetzt raus?
Vielleicht hilft eine Portion Zuversicht.
Wo nimmst du die her?
Ja, gute Frage. Woher nimmt man Zuversicht?
Bist du ein religiöser, ein spiritueller Mensch?
Also ich bin natürlich Christ, aber ich bin nicht, man findet mich nicht jeden Sonntag in der Kirche. Ich nehme mir immer wieder gerne Auszeiten. Ich glaube aber nicht, dass das das Einzige ist, was, oder ich bin nicht so naiv, dass ich denke, der Herr da oben wird es schon richten und braucht mich nicht kümmern, sozusagen.
Naja.
Ich glaube.
Das wäre schon sehr naiv.
Ja, eben, deshalb sage ich ja, weil manchmal klingt das ein bisschen so. Ich bin irgendwie glaube ich, dass wenn man gute Ideen hat, wenn man für die guten Ideen brennt und mit besten Absichten was tun will, dass es dann auch was wird. Also es ist mein höchster Ansporn, die Dinge, die ich mache, mit bestem Wissen und Gewissen zu machen und gut zu machen. Und wenn wir für Anna Blume Textilmanufaktur Textilien produzieren, dann weiß ich, dass ich in einem Sektor agiere, der für sehr, sehr viel CO2-Ausstoß der Welt verantwortlich ist. Und dann will ich das so gut wie möglich machen. Und dadurch versuchen wir mit Anna Blume kaum Textilreste zu produzieren überhaupt schon. Wir versuchen keinen Ausschuss zu produzieren. Und wenn wir welchen haben, was natürlich bei einer vollstufigen Produktion passiert, also es kann jemand einfach gesprochen falsch zuschneiden, es kann jemand beim Drucken ein bisschen mit der Farbe klecksen, in Anführungszeichen, wir können beim Nähen irgendwelche Fehler machen, dann produzieren natürlich auch wir Ausschuss. Aber wenn wir den haben, dann überlegen wir, was können wir jetzt daraus machen. Es ist noch immer ein wertvoller Stoff, ein wertvolles Textil und wir möchten es irgendwie weiterverarbeiten.
Jetzt verstehe ich noch besser, was du damit meinst, wenn du sagst, du willst weich im Herzen bleiben.
Ja.
Ich wünsche dir das, dass du das ein Leben lang als Unternehmerin schaffst.
Danke.
Ich frage mich gerade auch noch, was denn überhaupt so Ziele sind für dich? Also was bedeutet Erfolg, unternehmerischer Erfolg für dich? Zum einen eben diese Nachhaltigkeit, dass du fair handelst, dass du niemanden übers Ohr haust, das habe ich alles verstanden. Aber hast du so ein konkretes Unternehmensziel, dass du sagst, wir wollen in 10 Jahren, was weiß ich, dafür sorgen, dass es vielen Menschen in Indien besser geht, weil die für uns produzieren und faire Löhne kassieren? Habt ihr solche konkreten Vorstellungen?
Also mein Unternehmensziel ist, beziehungsweise ich fang mal anders an, ich habe, wenn man in der Instagram-Welt als Unternehmerin so ein bisschen unterwegs ist, dann werden einem ja auch immer viele andere Unternehmerinnen vorgeschlagen. Und ich habe neulich einen Post gesehen von einer, der ich schon lange folge und die hat sich, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich glaube, auf dem Kinderspielplatz mit einer Tasse Kaffee in der Hand irgendwie gefilmt und hat hingeschrieben, das und immer Löhne rechtzeitig zahlen können. Lebenstraum, irgendwie sowas. Und dann dachte ich mir so, krass, so viel mehr ist es eigentlich gar nicht, weil ich bin an sich sehr zufrieden. Und ich habe den dringlichsten Wunsch mit dem, was wir tun, also sprich mit unserer regionalen Textilproduktion, das Wissen zu erhalten, dass textile Produktion Arbeitskraft braucht, Handwerk braucht, Menschen braucht. Und das schaffen wir besonders gut in unserem Café, in unserem Werkstattladen auch sichtbar zu machen, weil die Leute können nicht nur uns besuchen, sondern die können, wenn sie lieb fragen, auch mal in die Druckerei reinspitzen. Und wir haben immer wieder offene Abende, wo man quasi uns kennenlernen kann. Und ich glaube, wir sind dann erfolgreich, wenn wir es schaffen, mit diesem Konzept rentabel zu sein. Also das heißt, ich will ein bisschen weg von diesem höher, schneller, weiter, von der stetig wachsenden Produktion hin zu, lasst uns zeigen, wie echtes Handwerk funktioniert. und lasst uns das auch erhalten, weil ich glaube, man überlegt irgendwann mal in Zeiten von KI, was ist eigentlich noch wichtig? Was braucht es denn wirklich? Man braucht nicht das 50. T-Shirt, aber man braucht vielleicht ein schönes Erlebnis zusammen mit Freunden und möchte handwerklich irgendwas machen. Und ich habe die Vision, dass wir uns in 10 Jahren ungefähr so weit umgebaut haben, dass wir quasi nicht nur eigene Produkte produzieren, sondern auch zeigen, wie unser Handwerk funktioniert mit einer Art offenen Werkstatt oder sowas in der Art. Da will ich hin.
Klingt für mich nach einem sehr plausiblen und sehr, sehr schönen Konzept vor allem auch. Eben wie du sagst, nicht immer ständig dieses höher, schneller, weiter, sondern einfach auch mal zufrieden sein und sich um andere kümmern und dafür sorgen, dass der Laden läuft.
Genau.
Und Zeit haben für sich, für die kleinen Momente.
Im Studium gibt es den Begriff Externalisierung der Kosten. Und weil das so wild klingt, denkt man, es ist irgendwas Gutes oder es hat eine Rechtfertigung. Aber im Endeffekt heißt es ja nur, dass man quasi Kosten auf andere abwälzt oder sich um Kosten, die entstehen, um Schaden, den man produziert, nicht kümmert. Und das ist so ein bisschen was mir sehr aufstößt, dass quasi man das als Unternehmer einfach so machen kann. Also man kann sich einfach nicht um seinen Müll kümmern, um seinen CO2-Ausstoß kümmern. Das ist einfach aktuell noch egal, wie man produziert, unter welchen Umständen man produziert, wie man einkauft.
Ja, auch nicht allen.
Naja, es ist wirtschaftlich, steuerlich egal. Also es ist nicht allen Unternehmen egal, aber es ist kein wirtschaftlicher Vorteil, es irgendwie gut oder besser
kann
zu
ja
machen.
Ich kann ja als Konsument entscheiden, ob ich dann kaufe oder
nicht.
Genau,
der Konsument kann das entscheiden, aber ich finde manchmal, es ist ein bisschen viel verlangt von dem Konsumenten, weil manche Konsumenten stehen auch einfach unter sehr hohem Preisdruck. Und dann kaufen die aus Preisdruckgründen ein günstigeres Produkt, das nur deshalb günstig sein kann, weil der Produzent...
Aber Lisa, das ist ein weites Feld. Weißt du, das ist sicherlich in der Textilbranche nochmal anders. In der Lebensmittelbranche bin ich da sehr zwiegespalten. Ja. Weil ich verstehe, dass es Leute gibt, die wenig Geld übrig haben. Aber ich muss auch nicht mehr jeden Tag Fleisch reinhauen.
Genau. Ja. Also das
macht
da kann man
ganz lange drüber diskutieren.
Ja, das macht nochmal ein Feld auf.
Ja. Aber du hast völlig recht. Dieses höher, schneller, weiter kann es vermutlich sowieso nicht mehr sein für unsere Gesellschaft oder für die Welt an sich. Ich merke auch, dass du jemand bist, der sich sehr, sehr viel Gedanken darüber macht.
Und, ja, durchaus.
Und der diesen Spagat ziemlich gut hinkriegt, offenbar, zwischen einem Unternehmen leiten und selber seinen eigenen Ansprüchen und Werten gerecht werden.
Spagat trifft's, ja. Also,
wünsche ich dir, dass das so bleibt, dass du das so durchziehen kannst.
Danke.
Alles, alles Gute, Lisa.
Dankeschön.
Danke dir fürs Gespräch.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.